Es war der Krieg in Libanon. Die israelische Armee hat Ostbeirut besetzt und Westbeirut war belagert, von der Welt abgeschnitten. Ich war als Chefredakteur einer israelischen Zeitung, war ich Gast der israelischen Armee in Beirut. Die haben mich bis Beirut gebracht. Und als ich in Beirut war, sprach ich mit ein paar Journalisten, deutsche Fernsehjournalisten, und sie fragten mich, ob ich mit den Leuten in Westbeirut gesprochen hätte. Sag ich, wieso? Wie kann man mit Leuten wie nicht sprechen? Haben gesagt, das Telefon funktioniert. Die Telefonzentrale von Beirut war nämlich in Westbeirut und darum funktioniert das Telefon. Und da habe ich spät abends die Nummer angerufen, die man mir gegeben hat. Eine Stimme hat geantwortet. Ich habe gesagt, hier spricht Uri Avneri aus Israel. Ich hätte mich gerne mit dem Vorsitzenden getroffen, ob das möglich wäre. Und die Stimme antwortet kühl, er wird nachfragen, wo bin ich, Zimmer so und so, Hotel Alexander, Ostbeirut. Okay, dann bin ich schlafen gegangen und habe überhaupt nicht davon geträumt, dass irgendwas da zustande kommt. Mitten in der Nacht werde ich aufgeweckt, das Telefon, und eine Stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam, fragte, wollen wir Englisch oder Hebräisch sprechen? Sag ich, Hebräisch, gerne. Sagt er, hier spricht Imad Shakur aus dem Sekretariat von Präsident Arafat. Imad Shakur war nämlich jemand, der bei mir gearbeitet hat. Er war ein arabischer Staatsbürger Israels und wir haben zeitlang eine arabische Ausgabe gehabt. Und darum waren wir alte Bekannte. Und er sagte, ja, also willst du kommen? Ich, natürlich will ich kommen. Sagt er, also morgen um 10 Uhr mit Arafat sich mit dir treffen. Ich, wieso, wie komme ich rüber? Sagte, du musst zum Museum kommen und versuchen, darüber zu kommen. Okay, ich gehe schlafen und irgendwie, es kam alles unrealistisch vor. Und im Schlafgang wieder aufgewacht, das ist doch ganz verrückt, wie komme ich darüber? Und da habe ich an dieses deutsche Fernsehteam gedacht, das ich vorher getroffen habe, und habe die mal angerufen. Und gesagt, weißt du, ich morgen früh werde ich Arafat treffen. Ich sage, ja, interessant. Erzähl mir darüber später. 10 Minuten später ruft er mich zurück, also ich bin ja verrückt, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Du gehst darüber? Ja. Darf ich dich begleiten? Ja, ich natürlich gerne. Und da fiel mir ein, das wäre dann die Lösung des Problems. Wir sind nämlich rübergefahren als Teil dieses deutschen Fernsehteams. Die hatten alle die Papiere, die nötig waren. Es war eine Kampfpause, wurde nicht geschossen an dem Tag. Und wir sind über die, zuerst war die christliche Falangistenarmee, dahinter kam die israelische Armee, dahinter kam die libanesische Armee und dann war plötzlich so ein großer Sandberg auf der Straße und da standen diese wilden Gestalten von, die ich sofort erkannte, aber als Fatah-Soldaten. Die sahen sehr ähnlich, wie wir ausgesehen haben am Anfang 1948er Krieges, so eine halbreguläre Armee. Und dachte ich, Gottes Willen, jetzt kann ich wieder zurück. Und man hat mir gesagt, jemand erwartet mich. Jemand, der Ahmed heißt. Ahmed ist wie Hans auf Deutsch. Und was passiert, wenn er nicht da ist? Stehe ich da plötzlich als Israelin vor diesen wilden Leuten. Und zwar noch zwei junge Frauen mit mir von meiner Redaktion. Eine Fotografin, eine Korrespondentin. Da habe ich meinen deutschen Freund vorwärts geschickt, soll mal sehen, wer da ist. Der Freund geht vor und da sieht er am Ende, da steht jemand, der sagt, er wartet auf Uri Avneri. Da bin ich wir rübergegangen und da war ein alter Freund von mir, ein Palästinenser, mit dem ich seit Jahren Kontakt hatte in Europa. Und da war der Panzerwagen von Arafat und der Leibwächter von Arafat. Und sie haben mich kreuz und quer durch das belagerte Beirut gebracht. Ich fand das überhaupt ein unglaubliches Zeichen vom Vertrauen, dass er mich als Israeli während der Schlacht praktisch in Beirut herumführt. Ich könnte auch ein Kundschafter sein, ich hätte ein Spion sein können, ich hätte ein trainierter Mossad-Mann sein können, alles Mögliche. Man hat mich offen hingeführt in eine Wohnung und dann warteten wir auf Arafat und unterhielten uns mit diesem alten Freund und seiner Familie. Und plötzlich gucke ich hin, da ist Arafat im Zimmer. Ich habe auch nicht gemerkt, dass er reinkam. Und er umarmt mich und küsst mich, wie es ja bei ihm die Gewohnheit ist. Und wir setzen uns hin und nach 3 Minuten war es so, als hätten wir unser ganzes Leben lang unterhalten. Er hat so diese Art, seine Gäste, ist eine arabische Eigenschaft, würde ich sagen, diese Art, seine Gäste sich zu Hause fühlen zu lassen. Absolut unformell. Er hat überhaupt keine Formalitäten um sich. Auch seine Leute, die Leute um ihn herum behandeln ihn ohne jede Formalität. Die unterbrechen ihn. Wir saßen ja im Kreis. Da war dabei zum Beispiel der Nationaldichter, der Palästinenser Mahmoud Darwish. Der bekannte junge Mann, den ich auch von früher kannte, der kam auch aus Israel ursprünglich. Und manchmal sucht er ein Wort, sagt auf Arabisch, und jemand übersetzt und so weiter. Jemand übersetzt auf Englisch, dann jemand auf Hebräisch. Das ist alles so durcheinander. Wir hatten ein wunderbares Gespräch, 2 Stunden lang, mitten in der Schlacht von Beirut. Und am Ende fiel mir ein, dass ein deutsches Fernsehteam steht draußen. Und gesagt, tun Sie mir bitte einen persönlichen Gefallen, dass das Fernsehteam mir geholfen hat, hier hinzugehen. Er möchte gerne eine kleine Reportage machen. Und natürlich, sofort, man rief sie rein. Und er wurde ein anderer Mensch. Den Arafat im Fernsehen ist ein anderer Mensch als, wirklich ein anderer Mensch als der Arafat im persönlichen Kontakt. Das ist wirklich komisch. Bei Politikern im Allgemeinen kann man sagen, dass Menschen sich im Fernsehen anders benehmen als im persönlichen Gespräch. Aber ich habe noch nie erlebt, so ein extremer Unterschied. Arafat im Fernsehen sieht auch ganz anders aus, als er in Wirklichkeit aussieht. Damals hat man ihm noch nachgesagt, er hätte einen ungepflegten Bart, so drei, er rasiert sich nicht 3 Tage lang. Haarwuchs von 3 Tagen, versuchen Sie mal einen Haarwuchs von 3 Tagen zu unterhalten, das ist physisch unmöglich. In Wirklichkeit hatte er damals, auch heute noch weniger, hatte damals einen Bart, der schon weiß war, grau war, aber doch so schwarze Flecke gehabt hat. Es war ein absolut gefleckter Bart, aber im Fernsehen und in Fotografien sah man ja nur das Schwarze und nicht das Weiße und darum sah er immer so vernachlässigt und ungefleckt aus. Der Mann hatte sehr sanfte Augen. Man war sehr wütend auf mich. Ich habe das natürlich das Gespräch schon beschrieben in meiner Zeitung. Ich habe gesagt, er hatte Rehaugen. Wie kann dieser Erzterrorist Rehaugen haben? Hat sie aber. Aber sie wirken anders im Fernsehen. Das ist so groß aufgesperrte Augen. Er sieht irgendwie etwas komisch aus. Er ist kein gutes Medium fürs Fernsehen, gelinde gesagt. Aber im persönlichen Verkehr ist er sehr warm, sehr freundschaftlich. Natürlich muss man dabei bedenken, und das hat alle meine Beziehungen mit Arafat stehen unter diesem Eindruck bis heute. Als ich ihn damals traf, hat keiner geglaubt, dass er lebend aus Beirut herauskommt. Ich auch nicht. Er auch nicht. Und es war so eine Stimmung von Götterdämmerungsstimmung, also in den letzten Tage meines Lebens. Und das ist so eine Art euphorische Stimmung, die sie auch manchmal bei Soldaten haben, die glauben, sie kommen nicht mehr lebend heraus aus einer Situation. Und die Tatsache, dass wir uns damals getroffen haben, in dieser Situation der absoluten Gefahr auf beiden Seiten, jedes Mal, wenn ich ihn treffe in Gesellschaft, sage ich, das ist der Mann, der mit unter Lebensgefahr mich getroffen hat. Das war da die 3. Woche des Libanonskriegs. Wie gesagt, er war in absoluter Todesgefahr. Ariel Sharon, der damals der Oberkommandeur war, hätte ihn umgebracht, wenn er ihn irgendwie gefasst hätte. Und hunderte von Agenten haben ihn gesucht in Westbeirut. Und wir sprachen. Ich habe das aufgenommen auf Tonband und habe es dann Werbeteam veröffentlicht. Wir sprachen über wie kann man einen Frieden mit Israel herstellen. Arafat war damals schon vollkommen entschlossen, eine politische Lösung mit Israel herbeizuführen. Lange vor Rabin, 1000 Jahre vor Shimon Peres. Er hat schon 73, als er beschlossen, Kontakte mit mir aufzunehmen durch seine Leute, das war schon ein Entschluss, eine Phase seines Beschlusses, mit Israel zu einer politischen Lösung zu kommen. Arafat, wie sich dann herausstellte, hat jahrelang vorher meine Artikel gelesen, denn wir hatten eine arabische Ausgabe und er hat mir das später erzählt, dass er jede Woche in dieser arabischen Ausgabe meine Artikel gelesen hat, als er noch in Jordanien war, in Amman, denn die Zeitungen wurden ja an der Grenze ausgetauscht von den Geheimdiensten. Und er kannte meine Ideen. Darum auch dieses seltsame Vertrauen, das er hatte, mich da hineingebracht hat. Es hatte noch zwei Sachen waren passiert, die ich noch was hinzufügen sollte, die irgendwie pikant sind. Erste war, ein Abend vor diesem Treffen, als ich noch gar nicht wusste, dass das Treffen stattfinden wird, war ich in Junia, es war ein christlicher Hafen, und wir waren bei jemand auf der Straße lud uns ein zu einer Feierlichkeit, Geburtstagfeier für ein paar christliche Maroniten, die mir gesagt haben, ja, ihr Israelis, ihr müsst einmarschieren in Westbeirut und alle umbringen. Ich dachte, es wäre ein Witz, es war aber kein Witz, ich sprach ganz ernst. Und dann, als wir am Ende, Mitternacht, als wir uns getrennt haben, sagte ich, gebe dir ein Geschenk. Und dann gab mir so ein großes Paket von Haschisch und legte es mir ins Auto. Okay. Nach dem Gespräch mit Arafat, ich nahm das deutsche Fernsehteam gab mir sofort eine Kopie der Reportage und ich fuhr direkt von Beirut zur israelischen Grenze und auf dem Weg höre ich im israelischen Radio, dass drei Minister fordern, mich vor Gericht zu stellen wegen Hochverrat. Ich habe vergessen zu sagen, Arafat selbst hat ein Kommunikat darüber veröffentlicht. Ich wusste es gar nicht. Ich habe es am Radio gehört, Arafat hat ein Kommunikat veröffentlicht. Yasser Arafat hat heute den israelischen Journalisten und Friedensaktivisten Uri Avneri empfangen. Das war die Reaktion. Und da dachte ich, vielleicht werde ich verhaftet an der Grenze. Und plötzlich erinnere ich mich, ich habe diesem Auto ein Paket von Haschisch und habe dieses Paket aus dem Fenster herausgeworfen. Einige Leute vergeben mir das bis heute nicht. Aber jedenfalls, es war eine große Anzahl von Journalisten an der Grenze, man hat sich gefangen. Man hat auch am selben Abend diese Reportage im israelischen Fernsehen ausgestrahlt. Und dann hat die Regierung offiziell beschlossen, dem Generalstaatsanwalt zu übertragen, um zu sehen, ob man mich vor Gericht stellen kann. Und der Generalstaatsanwalt, der ein sehr anständiger Mensch war, später Oberrichter, hat beschlossen, aufgrund seiner juristischer Argumente, dass ich kein Delikt begangen habe. Weil ich eben als Gast der israelischen Armee nach Libanon gekommen bin und anderen solchen komischen Sachen. Ein anderer Epilog war, so ein Jahr später sagt meine Sekretärin, da ist jemand, der dich absolut unbedingt persönlich sprechen will. Ich will nicht sagen, warum. Ich sage, okay, lass ihn da rein. Ich habe so immer eine Pistole gehabt im Schreibtisch. Und da kam jemand da rein und mit einer großen Scharfschützengewehrpatrone und stellt ihn vor mir auf den Tisch. Was ist das? Ich war ein Scharfschütze in der Armee. Und vor einem Jahr, als du nach West-Beirut gegangen bist, sah ich dich im Teleskop meines Gewehres, wie du nach West-Beirut gehst. Ich fragte meinen Offizier, soll ich schießen oder nicht? Der Offizier sagte, nein. Da habe ich die Patrone aufbewahrt, um die dir zu schenken. Ich weiß nicht, ob das ernst war oder nicht, aber jedenfalls fand ich das sehr schön.
Sie hörten Uri Avneri, den israelischen Journalisten und Friedenskämpfer, aufgezeichnet von Georg Beck, Redaktion Hans-Otto Engstfeld.